möchten zuerst den Predigtext lesen und dann möchte ich noch einmal beten. Lass uns zusammen aufschlagen aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 3. Und wir betrachten heute die Verse 7 bis 18. Letztes Mal haben wir ja die Verse 1 bis 6 angeschaut und heute machen wir weiter. 7 bis 18, das ist die Seite 1300 in unserer Gemeindebibel. Apostel Paulus schreibt hier die folgenden Worte. Wenn aber der Dienst des Todes durch in Stein gegrabene Buchstaben von solcher Herrlichkeit war, dass die Kinder Israels nicht in das Angesicht Moses schauen konnten wegen der Herrlichkeit seines Antlitzes, die doch vergänglich war, wie sollte dann nicht der Dienst des Geistes von weit größerer Herrlichkeit sein? Denn wenn der Dienst der Verdammnis Herrlichkeit hatte, wie viel mehr wird der Dienst der Gerechtigkeit von Herrlichkeit überfließen? Ja, selbst das, was herrlich gemacht war, ist nicht herrlich im Vergleich zu diesem, das eine so überschwängliche Herrlichkeit hat. Denn wenn das, was weggetan wird, mit Herrlichkeit kam, wie viel mehr wird das, was bleibt, in Herrlichkeit bestehen? Vers 12. Da wir nun eine solche Hoffnung haben, so treten wir mit großer Freimütigkeit auf und nicht wie Mose, der eine Decke auf sein Angesicht legte, damit die Kinder Israels nicht auf das Ende dessen sehen, was weggetan werden sollte. Aber ihre Gedanken wurden verstockt. Denn bis zum heutigen Tag bleibt beim Lesen des Alten Testaments diese Decke unaufgedeckt, die in Christus weggetan wird. Doch bis zum heutigen Tag liegt die Decke auf ihrem Herzen, so oft Mose gelesen wird. Sobald es sich aber zum Herrn bekehrt, wird die Decke weggenommen. Der Herr aber ist der Geist. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Ich möchte noch beten. Vater, wir danken dir für dein Wort, das du uns ja heute auch schenkst, dass wir ja über die Herrlichkeit des neuen Bundes nachsinnen dürfen. Und Herr, wir bitten dich. Wir bitten dich, dass du durch deinen Geist in unseren Herzen wirkst, dass wir diese Herrlichkeit auch wirklich sehen. In Jesu Namen bitten wir. Amen. Stell dir einmal vor, du hast ein Problem mit Stehlen oder ja, mit Klauen. Und du weißt, in den 10 Gesetzen, die wir auch immer wieder durchgehen, steht im 8. Gebot, du sollst nicht stehlen. Und du sagst, okay, ich möchte jetzt von ganzer Kraft, weil ich ja ein Problem mit Stehlen habe, versuchen, dieses Gebot zu erfüllen. Und dieses Gebot erfüllt deinen Verstand und es kreist in deinen Gedanken, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht stehlen. Und du beginnst in diesem Bewusstsein deinen Tag, startest zur Arbeit, sonst noch was, also die ganzen Beschäftigungen, die du jeden Tag machst, du achtest sehr, sehr genau darauf, dass du nirgendwo etwas stiehlst. Und am Ende, am Abend liegst du im Bett und denkst über den ganzen Tag nach und denkst, wow, es hat geklappt. Ich habe nicht gestohlen. Egal in welcher Situation du warst, du hast dieses Gebot erfüllt. Und dann legst du dich zufrieden schlafen. Und am nächsten Tag stehst du wieder auf, wieder in diesem Bewusstsein, du sollst nicht stehlen. Und du merkst aber, wie schnell du nachgelassen hast. Der Tag vergeht so schnell, du warst wieder überall unterwegs, hast vieles getan. Und am Ende liegst du wieder abends im Bett und realisierst, dass du ein Räuber bist, ein Dieb. Du hast in einer Situation, zum Beispiel auf der Arbeit, hast du die Zeit von deinem Vorgesetzten gestohlen. warst im Internet, hast Dinge getan, die nicht zu der Arbeit gehören. Du hast bei Gott die Zeit gestohlen, hast dich mit Dingen beschäftigt, die nichts mit dem Glauben zu tun haben. Hast keine Zeit gesucht, im Gebet mit Gott zu verbringen, hast keine Zeit gesucht, die Bibel zu lesen, wolltest unbedingt die Serie auf Netflix zu Ende schauen. Du denkst ja, bei den Kindern, was ist mit den Kindern eigentlich? Da hast du auch die Zeit gestohlen. Du hattest so viele Gelegenheiten, deine Zeit in die Kinder zu investieren, sie zu Christus zu führen, aber hast die Zeit für dich verbraucht. Und so realisierst du, dass du ein Räuber bist und ein Dieb und hast dieses Gebot, du sollst nicht stehlen, übertreten, nicht erfüllt. Und dann liegst du im Bett und hast ein schlechtes Gewissen. Und dann plötzlich kommt eine Idee. Weißt du was? Ich werde es morgen besser machen. Und stellst deinen Wecker auf 5 Uhr und sagst, so ab morgen geht es wirklich los. Und schläfst schon wieder etwas zufriedener ein, weil du ja wieder einen Entschluss in dir gefasst hast. Aber morgens, wenn der Wecker klingelt, dann kommt das böse Erwachen. Du realisierst, dass du das Gesetz nicht erfüllen kannst. Warum nicht? Warum wird es nicht klappen? Paulus antwortet in dem Text, das habe ich letztes Mal angefangen anzuschauen. Lass uns auf Vers 6 schauen. Paulus beantwortet dir diese Frage. Warum kannst du das Gesetz nicht erfüllen? Weil der Buchstabe tötet. Der Buchstabe tötet. Das ist der Grund, wieso du das Gesetz nicht erfüllen kannst. Und so viel und so stark du dich auch anstrengst, mit deiner Kraft kannst du nicht von einem Dieb verändert werden. Aus einem Dieb kannst du nicht rauskommen. Das ist so elend, oder? Jedes Mal, wenn wir in uns selbst etwas sehen und versuchen, etwas zu erreichen, merken wir, jeder hat es schon einmal versucht, dass es einfach unmöglich ist. Genauso auch die Vorsätze, die jeder von uns hat. Was ist aber die Lösung? Und Paulus gibt uns auch darauf eine Antwort. Was ist die Lösung? Was kann ich tun? Im Vers 6. Aber der Geist macht lebendig. Die Lösung gibt Paulus uns hier im ganzen Kapitel. Wir werden uns heute darüber etwas unterhalten. Die Lösung ist der neue Bund. Ich habe auch meine Botschaft so genannt, die Herrlichkeit des neuen Bundes, weil wenn du hier versuchst herauszubekommen, welches Wort wird hier am meisten verwendet, so merkst du ganz schnell, es ist das Wort Herrlichkeit. Es kommt, glaube ich, 11 Mal in unserem Predigtext vor. Die Herrlichkeit des neuen Bundes. Und wir werden heute versuchen, anhand von diesem Text zu sehen, was ist an dem neuen Bund so herrlich? Aber bevor wir das anschauen, müssen wir noch an etwas anderes denken. Oder Paulus zeigt uns hier noch zuerst, dass auch das alte Volk Israel im alten Bund in einer Beziehung zu Gott stand. In einem Bund. Ein Bund ist ja ein Vertrag, wenn man das heute so auf unserer Sprache ganz einfach erklären möchte. Das Volk Israel hatte einen Vertrag mit Gott, oder Gott hatte einen Vertrag mit dem Volk Israel. Und dieser Vertrag, dieser Bund, den haben wir heute etwas gelesen aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 34. Dieser Vertrag, dieser Bund fand am Berg Sinai statt. Als Gott nämlich sein Volk aus Ägypten, aus der Sklaverei herausgeführt hatte und Mose dann 40 Tage und 40 Nächte oben auf dem Berg Sinai war und dort die 10 Gebote von Gott erhalten hatte. Aber Paulus sagt, ja, diese Buchstaben dort, die aufgeschrieben waren, es geht ja hier, wenn wir in Vers 3 lesen, er spricht von steinernen Tafeln. Ja, es geht um die 10 Gebote. Diese Buchstaben, diese Gebote, sie töten. Der Buchstabe tötet. Warum brachte der alte Bund oder das Gesetz den Tod mit sich? Was war der Grund? Wieso kannst du die Gebote, wenn du nach ihnen bestrebt bist, sie zu erfüllen, nicht erfüllen? Weil der alte Bund Forderungen machte, du sollst dies und jenes tun und das andere sollst du nicht tun. Aber es gab den Menschen keine Macht, diese Gebote zu erfüllen. Der Mensch war immer noch unfähig, das Gesetz zu erfüllen. Es versprach Segnungen. Gott wird dich reichlich segnen, wenn du die Gebote erfüllst. Aber er wird dich verfluchen, wenn du sie nicht erfüllst. Und deswegen verurteilte das Gesetz den Menschen. Und weil das Gesetz den Menschen verurteilt, so bringt es letztendlich den Fluch. Und was lesen wir in Römer 6, 23? Der Sold oder die Belohnung der Sünde ist der Tod. Deswegen tötet das Gesetz. Und denkst du vielleicht, ja, okay, aber dann ist doch das Gesetz der Übeltäter hier. Wo kein Gesetz, da kein Tod. Paulus sagt nein. Nein. In Vers 7 und 8 spricht Paulus davon, dass der Dienst des Todes, ja, es war ein Dienst des Todes, es brachte den Tod, aber es war von solcher Herrlichkeit. Der alte Bund war herrlich. Das Problem lag nicht im Bund. Das Problem lag nicht im Gesetz. Und Paulus sagt auch an anderer Stelle in Römer 7, Vers 12, dass das Gesetz heilig, gerecht und gut ist. Auch Jesus hat über das Gesetz gesprochen, meint nicht, dass ich gekommen bin, das Gesetz aufzulösen. Er ist nicht gekommen, um aufzulösen, sondern zu erfüllen. Jesus hat das Gesetz immer hochgehalten. Besonders wenn wir die Matthäusbotschaft, die Bergpredigt anschauen, so hat er immer wieder deutlich gemacht, was das Gesetz eigentlich bedeutete. Dass damit nicht einfach nur eine äußere Haltung gemeint war, nicht stehlen, sondern auch eine innere Haltung. Die Haltung des Herzens. Und so können wir sagen, das Gesetz ist nicht der Übeltäter. Das Gesetz ist unser Freund. Das Gesetz ist ein guter Freund. Es sagt uns, wo wir Fehler haben. Was uns fehlt. Wäre das Gesetz nicht da, so würden wir nicht wissen, dass wir Sünder sind. Das sagt Paulus auch in Römer. Wo das Gesetz gekommen ist, da ist die Sünde. Oder die Sünde in uns nahm Anlass zur Begierde, um das Gesetz zu übertreten. Das Gesetz ist ein Freund. Es sagt uns, wo das Problem liegt. Und es sagt uns, dass das Problem in uns liegt. In uns. Wir sind der Übeltäter. Nicht das Gesetz. Und dennoch sagt Paulus, der alte Bund war herrlich. Er war so herrlich, im Vers 7 lesen wir, dass die Kinder Israels nicht in das Angesicht Moses schauen konnten, wegen der Herrlichkeit seines Antlitzes, die doch vergänglich war. Es war herrlich. Der alte Bund war herrlich. Und wenn wir jetzt diesen ganzen Predigttext aus einer Vogelperspektive anschauen, so sehen wir Paulus, als ob er so eine Art Obsthändler ist, auf dem Markt neben einer Waage steht und in die eine Schale befüllt er mit Früchten des neuen Bundes und in die andere Schale legt er die Früchte des alten Bundes auf. Und Paulus, was er hier eigentlich sagt, ist, dass der alte Bund im Vergleich zum neuen nicht im Gleichgewicht stehen. Sie stehen nicht im Gleichgewicht. Im Vers 3 sagt er, der alte Bund wirkt von außen. Und der neue Bund wirkt von innen. Der neue Bund, er sagt ja zu den Korinthern, dass im Herzen schreibt der Heilige Geist den Brief Christi. Ins Herz. Nicht von außen. Du sollst nicht töten, von außen. Und so wirkt der neue Bund von innen heraus und der alte von außen. Im Vers 6 lesen wir oder sehen wir, dass der alte Bund zum Tod führt und der neue Bund zum Leben. Im Vers 7 sehen wir, dass die Herrlichkeit des alten Bundes vergänglich ist und dagegen die Herrlichkeit des neuen Bundes unvergänglich. Vers 9, der alte Bund dient zur Verdammnis und der neue Bund dient zur Gerechtigkeit. Vers 11, der alte Bund wird weggetan und der neue Bund bleibt. Also wenn wir Paulus als diesen Obsthändler vorstellen, er füllt diese Schale mit den Früchten des neuen Bundes und diese Schale geht ruckartig nach unten. Der Zeiger schlägt völlig aus, bis zum Anschlag. Das Gewicht des neuen Bundes ist unbeschreiblich tief, ist unbeschreiblich stark. Und die Früchte des neuen Bundes, sie schießen nach oben, als ob da in der Schale nichts ist. Des alten Bundes, also die Früchte des alten Bundes schießen nach oben und sind federleicht im Vergleich zu den Früchten des neuen Bundes. Aber wie kommt der neue Bund zustande? Und das ist auch der Grund, wieso Paulus hier über den neuen Bund spricht. Er, wenn wir uns an die Situation erinnern, er hat ja angefangen, letztes Mal haben wir darüber etwas schon nachgedacht, er hat die Korinther angeschaut und gesagt, hey, ich sehe, dass in euch der neue Bund wirkt. Im Herzen, vom Herzen heraus. Ihr wollt nicht das Gesetz von außen erfüllen, ohne den Geist in euch. Die Tinte wird geschrieben mit dem Geist Gottes. Auf die Herzen. Nicht auf steinernen Tafeln, sondern auf die Herzen. Und Paulus möchte den Korinthern verständlich machen, dass sie sich im neuen Bund befinden. Unter dem neuen Bund. Und deswegen ist der neue Bund auch zustande gekommen, weil der alte Bund den Tod brachte. Es hat uns getötet. Wie kommt der neue Bund zustande? Der Text zeigt uns hier, dass der neue Bund von der Dreieinigkeit gewirkt wird. Es kommt hier dreimal. Ich werde es nicht jede Stelle nachschlagen, weil die Zeit uns nicht ausreicht. Aber es kommt hier dreimal der Name Gott vor. Das ist der Vater. Dreimal kommt hier der Name Christus vor in unserem Text. Der Sohn. Und siebenmal der Geist. Der Geist Gottes. Der Heilige Geist. Also der neue Bund geht genauso vom Vater aus, so wie im alten Bund. Der Vater war auf dem Berg, der Gott Israels, Jehova, der die 10 Gebote geschrieben hat mit seinem Finger auf die 2 steinernen Tafeln. Der alte Bund ging vom Vater aus, genauso auch der neue Bund geht vom Vater aus. Aber im neuen Bund ist etwas entscheidend anderes. Denn Christus erfüllt die Forderung des alten Bundes. Wir lesen es in Galater Kapitel 4, dass Christus von einer Frau geboren wurde, unter das Gesetz getan, im alten Bund. Und unter dem Gesetz erfüllte er die ganzen Forderungen des alten Bundes, blieb sündlos, hat nicht ein einziges Mal gesündigt und erfüllte die Forderung des alten Bundes. Und dennoch, beladen mit unserer Schuld, starb er. Ja, der alte Bund bringt den Tod. Und weil ihm vom Vater aus unsere Sünde angerechnet wurde, musste er sterben. Der Buchstabe tötet. Aber Jesus ist nicht im Grab geblieben. Er ist wieder aufgestanden. Er ist auferstanden. Und in diesem neuen Bund, auf der Grundlage des Erlösungswerkes Jesus, befinden wir uns nicht mehr unter dem Buchstaben, der tötet, sondern unter dem Gesetz Gottes in Christus Jesus. In Christus. Okay, jetzt haben wir den Vater angesprochen, der von ihm geht der Bund aus, der neue Bund. Christus erfüllt den Bund, den neuen Bund, stellt den neuen Bund sicher. Was macht der Geist? Als du gläubig wurdest, sandte Gott seinen Geist in dein Herz. Und wir lesen in Galater Kapitel 4, Vers 6, weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft aber Vater. Der Geist Gottes verbindet sich mit unserem Geist, dem menschlichen Geist. Und was macht der Geist Gottes in uns? In Vers 8 lesen wir, wie sollte dann nicht der Dienst des Geistes von weit größerer Herrlichkeit sein? Der Geist Gottes, er verrichtet einen Dienst in uns. Was ist das für ein Dienst? Zum einen, im Vers 6 haben wir schon mal gelesen, der Geist macht lebendig. Der Geist macht lebendig. Der Geist Gottes in uns ist immer siegreich. Er verliert nie. Und deshalb lesen wir auch in Römer Kapitel 8, Vers 13, dass wir durch den Geist Gottes die Taten, also durch den Geist töten wir die Taten des Leibes. Auf diese Art und Weise macht der Geist lebendig. Er führt uns nicht mehr in den Tod, sondern er macht lebendig. Und Paulus, ja, vorher wolltest du nicht stehlen und hast es versucht mit deiner ganzen Kraft nicht zu stehlen. Aber du hast gemerkt, dass du es nicht schaffst und du bist durch das Gesetz getötet worden oder von dem Gesetz getötet worden. Nun, durch den Geist Gottes lebst du und lernst es, das Stehlen zu hassen. Es geht nicht mehr darum, okay, ich darf nicht stehlen und du schaust überall, das Gesetz wirkt nicht von außen auf dich heran, wo du durch deine eigene Kraft wieder etwas erfüllen möchtest, sondern der Geist Gottes macht von innen heraus aus einem Dieb einen Schenker. Vorher hast du gestohlen, heute schenkst du etwas. Deswegen sagt Paulus auch weiter in Römer 8, so bezeugt der Geist Gottes zusammen mit unserem Geist. Siehst du wieder die zwei? Der Geist Gottes mit unserem Geist. Gott hat, ja, wir wurden mit dem Geist Gottes ein Geist. Das heißt nicht, dass wir göttlich sind, auf keinen Fall darf man das so verstehen. Aber der Geist Gottes wirkt in uns unter dem neuen Bund und verändert uns von innen heraus. Nicht so wie der alte Bund, der zwar gesagt hat, du sollst nicht stehlen, aber dir keine Macht gegeben hat, nicht zu stehlen. Und sagst du, ja, aber ich bin ja immer noch nicht frei von Sünde. Doch. Paulus sagt, wenn wir Kinder Gottes sind, werden wir durch den Geist Gottes geleitet. Und der Geist Gottes bezeugt mit unserem Geist, dass wir seine Kinder sind. Und deswegen sind wir frei von Sünde. Und das bedeutet nicht, dass wir Sünde nicht in uns haben. Frei von Sünde meint, dass wir nicht mehr unter der Herrschaft der Sünde sind. Die Sünde ist ein entthronter König. Sie hat keine Macht mehr über uns, weil Christus auf dem Thron sitzt. Die Sünde ist ein entthronter König. Christus ist der gekrönte König. Siehst du diese Herrlichkeit des neuen Bundes? Paulus sagt weiter im Vers 10, ja, selbst das, was herrlich gemacht war, also er spricht hier wieder vom alten Bund, es war herrlich gemacht, ist nicht herrlich im Vergleich zu diesem, das eine so überschwängliche Herrlichkeit hat. Vielleicht haben von uns noch wenige Menschen, die hier sind, eine wirkliche Nacht gesehen. Weil heutzutage nachts ist es immer noch hell. Die Laternen scheinen herein. Und selbst wenn man sich von einem Dorf oder von einer Stadt entfernt, sieht man immer noch, dass der Himmel so ein bisschen über den Bäumen orange leuchtet. Aber ich hatte einmal mit meiner Frau die Möglichkeit, eine tiefe Nacht zu sehen. Wir waren in Ägypten und wir haben einen Ausflug in die Wüste gemacht. Und da war es wirklich Pech. Pech, schwarz, dunkel. Du hast die eigene Hand vor den Augen nicht gesehen. Wir blieben dort bis in die Nacht und durften da so einen Ausflug machen. Und in dieser pechschwarzen Nacht, wenn du in den Himmel schaust, der Himmel ist wolkenfrei, siehst du die Sterne und den Mond so klar und hell leuchten. Überall, wo du hinschaust, in den Himmel, blinkt es und leuchtet von diesen herrlich schönen Sternen und von dem herrlich schönen Mond. Aber sobald die ersten Sonnenstrahlen erscheinen, wird diese Herrlichkeit völlig bedeckt. Es ist ja nicht so, dass die Sterne nicht mehr da sind. Sie lösen sich nicht in Luft auf. Und genauso auch der Mond. Aber du siehst sie nicht mehr. Sie werden unherrlich im Vergleich zu dem Licht der Sonne. Ungefähr in diese Richtung sagt Paulus, ja, der alte Bund, er war herrlich. Er war herrlich. Aber im Vergleich zum neuen Bund ist er sogar unherrlich. Er sagt auch hier im Vers 13, und nicht wie Mose, der eine Decke auf sein Angesicht legte, damit die Kinder Israels nicht auf das Ende dessen sehen, was weggetan werden sollte. Wir haben das heute schon gesehen oder gelesen in dem zweiten Buch Mose, Kapitel 34. Mose war 40 Tage und 40 Nächte bei Gott und er kam zurück und er selbst merkte es nicht, aber die Israeliten sahen ihn und seine Haut von seinem Gesicht leuchtete. Und wenn wir dort die Geschichte lesen, ich hoffe, du hast darauf geachtet, wann hat Mose die Decke auf sein Gesicht angezogen? Nicht sofort. Und nicht, weil das Volk sich fürchtete. Oft denken wir fälschlicherweise, ja, das Volk fürchtete sich, ja, sie fürchteten sich wirklich. Und dann denken wir, dass Mose deswegen die Decke auf sein Angesicht angezogen hat. Nein, Mose hat sie zu sich gerufen und hat zu ihnen geredet. Und erst als er zu ihnen aufgehört hat zu reden, nahm er die Decke und verhüllte sich. Und im zweiten Buch Mose kommt es nicht so deutlich hervor, wie Paulus es hier durch den Geist inspiriert uns offenlegt. Er sagt im Vers 13, und nicht wie Mose, der eine Decke auf sein Angesicht legte, wozu? Damit die Kinder Israels nicht auf das Ende dessen sehen, was weggetan werden sollte. Also Mose, er war sich dessen bewusst, dass diese Herrlichkeit des alten Bundes vergänglich ist. Und er wollte durch den Geist Gottes natürlich bewegt, diese Herrlichkeit, dass sie vergänglich ist, dem Volk Israel noch nicht so klar offen vor die Augen malen. Deswegen hat er sich versteckt. Weil es war ja so, dass Mose 40 Tage und 40 Nächte bei Gott war und jedes Mal, wenn er von Gott zurückkam, hat er geleuchtet. Wir kennen es vielleicht von den Spielzeugen. Diese gelb-neonfarbigen Spielzeuge, die wir ins Licht halten müssen. Und dann, wenn das Spielzeug aufgeladen ist, die Leuchtkraft voll da ist, dann müssen wir schnell in ein dunkles Zimmer rennen oder das Licht ausmachen. Und dann sehen wir die ganze Leuchtkraft von diesem Spielzeug. Warum müssen wir es schnell und sofort machen? Ja, weil die Leuchtkraft, wenn das Licht, die Lichtquelle weg ist, wieder nachlässt. Und so ähnlich können wir uns bei Mose etwas vorstellen. Er war bei Gott und dann kam er von Gott zurück und er leuchtete, sein Angesicht, seine Haut leuchtete. Aber am Abend war er wieder der Alte. Und Mose wusste das. Mose wusste, dass das nicht der letzte Bund ist. Er wusste, dass es einen neuen Bund geben wird. Aber das Volk Israel musste noch unter diesem alten Bund wandeln. Und deswegen hat Mose diese Decke auf sein Gesicht aufgezogen. Paulus greift hier dieses Beispiel von dieser Decke Moses auf und sagt in Vers 14, aber ihre Gedanken wurden verstockt. Die Herrlichkeit im neuen Bund ist unvergänglich. Vielleicht denkst du, ja, das ist ja wunderbar, aber warum sündige ich immer noch? Und wenn ich versuche, die Sünde zu überwinden und mich an die Gebote Gottes zu halten, dann klappt es immer wieder nicht. Genau aus dem gleichen Grund. Vers 14. Aber ihre Gedanken wurden verstockt. Es kann sein, ja, der Geist Gottes ist in uns. Er bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Aber weißt du, wie der Geist Gottes wirkt? Er wirkt immer in Abhängigkeit mit dem Wort Gottes. Niemals ohne das Wort Gottes. Und so kann es sein, dass du den Heiligen Geist, das lesen wir in Epheser 4, betrüben kannst. Wie kannst du den Heiligen Geist betrüben? Indem du das Wort Gottes nicht liest. Indem du den Heiligen Geist oder dem Heiligen Geist das Werkzeug aus der Hand wegnimmst. Das Wort Gottes. Weil er wirkt ja durch das Wort Gottes. Und hier beginnst du plötzlich getrieben werden von deinem menschlichen Geist. Der Geist Gottes ist immer siegreich. Aber wenn du nach deinem menschlichen Geist getrieben bist, dann kehrst du wieder zurück zum alten Bund. Und die Decke, oder in Gedanken werden wir verstockt. Warum? Weil natürlich unser menschlicher Geist kennt natürlich auch das Wort Gottes. Wir haben es ja immer wieder gelesen oder haben es gehört aus den Predigten. Wir kennen das Wort Gottes. Und so können wir unabhängig von dem Geist Gottes, der betrübt ist, eigene Regeln und Gesetze aufstellen, an die wir uns wieder krallen und erfüllen möchten, aus unserer eigenen Kraft heraus. Und auf diese Art und Weise sagt Paulus, denn bis zum heutigen Tag, im Vers 14, bleibt beim Lesen des Alten Testaments diese Decke unaufgedeckt. Dann landest du wieder in einem Teufelskreis. Wieder unter dem alten Bund. Wieder die Gesetze erfüllen. Aus deiner eigenen Kraft heraus. Es ist ja nicht so, dass wir im neuen Bund keine Gesetze haben. Natürlich, Gottes Gesetz und Gottes Wille in Bezug auf das Stehlen hat sich überhaupt nicht geändert. Aber er verändert dich von innen heraus. Und so erfüllst du seine Gesetze. Aber wenn du dich vom Geist loslöst, den Geist betrübst, dann landest du wieder unter dem alten Bund. Und versuchst wieder und wieder aus eigener Kraft das Gesetz zu erfüllen. Der Urwille des Menschen ist es, sich zu bedecken. Ich hoffe, du hast auch darauf geachtet. Gerade in diesen letzten Versen geht es hier immer wieder um Decke. Decke, Bedeckung, die Decke Moses. Der Urwille des Menschen ist es, sich zu bedecken. Adam war im Garten Eden zwar körperlich nackt, aber geistig war er bedeckt. Wenn wir diese Stelle in Hesekiel 28 auf Adam beziehen, und es gibt Argumente dafür, so können wir sehen, dass dort gesprochen wird, im Garten Eden warst du. Hesekiel 28, 13. Und dann steht geschrieben, du warst bedeckt. Und dort wird die Bedeckung Adams mit 10 Edelsteinen beschrieben. Er war bedeckt mit Sardis, Tophas, Diamant, Chrysolith, Onyx, Jaspis, Saphir, Karfunkel, Smaragd und mit Gold. Diese Edelsteine und also nichts anderes wie die Gerechtigkeit Gottes. Adam war zwar körperlich nackt, aber geistig war er bedeckt mit der Gerechtigkeit Gottes. Er war gerecht. Noch bevor er gesündigt hat. Als er aber gesündigt hat, wurde er geistig nackt. Und als Gott in den Garten kam, versteckte er sich. Und wie hat er versucht, diese geistliche Nacktheit vor Gott zu verstecken? Oder zu bedecken? Er hat sie versucht zu bedecken. Mit einem Feigenblatt. Bedeckst du nicht auch dich selbst immer wieder mit solch einem Feigenblatt? Oder eine andere Frage, was ist dein Feigenblatt, mit dem du dich versuchst zu bedecken? Es gibt heute in christlichen Gemeinden Menschen, deren Gedanken genauso verstockt sind, wie Moses damals es beschrieben hat oder wie Paulus es hier beschreibt. Ihre Gedanken wurden verstockt. Ein Mensch zum Beispiel, der es allen immer recht machen will. Das ist auch ein mögliches Feigenblatt. Und das scheint doch so christlich. Ich muss doch als Christ ein gutes Zeugnis haben. Und so kann ich niemals Nein sagen, immer zu allem Ja und versuche allen mit allem zufriedenzustellen. Aber ich merke nicht, wie dies zu meiner Bedeckung wird. Ich werde gelobt, ich werde geehrt. Ich kann nicht Nein sagen. Das ist doch eine Ehre, oder? Eine Bedeckung, ein Feigenblatt. Oder ein anderes Feigenblatt, Perfektionismus. Meine Arbeit darf keine Fehler enthalten. Weh mir, wenn jemand entdeckt, dass meine Arbeit oder mein Werk einen Fehler enthält. Warum? Weil dann herauskommen würde, dass ich nicht gerecht und perfekt bin. Dass ich Fehler habe. Und ich muss so lange daran arbeiten, so lange mich vorbereiten, bis ich mir auch hundertprozentig sicher bin, diese Arbeit ist perfekt. Und wo ernte ich mir den Lob und die Ehre? Wieder bei denjenigen, die diese Arbeit begutachten. Ich bin bedeckt. Das ist mein Feigenblatt. Perfektionismus. Oder falsche Bescheidenheit. Nein, ich bin da gar nicht so gut. Das können andere viel besser. Der Hintergrund dahinter ist, ich habe Angst, wenn ich etwas tue, einen Fehler zu machen, dass der andere sieht, dass ich fehlerhaft bin. Also falsche Bescheidenheit kann genauso ein Feigenblatt sein, den der Adam auch benutzte. Und so gibt es viele Feigenblätter. Ich möchte es nicht alle aufzählen, die Zeit reicht uns nicht dazu auf. Aber wie können wir aus unserer Bedeckung ausbrechen? Wie können wir unsere Feigenblätter ausziehen? Paulus sagt es uns im Vers 14b. Diese Decke, die in Christus weggetan wird. Die Decke, die in Christus weggetan wird. Und dann Vers 16. Sobald es sich aber zum Herrn bekehrt, wird die Decke weggenommen. Wie ist es gemeint? Nun, das Schlimme ist, wenn wir unsere eigene Bedeckung suchen vor den Menschen, dann hindern wir den Geist Gottes, uns mit Christus zu bedecken und mit der Gerechtigkeit Christi. Wir hindern den Geist Gottes, dass er uns Christus ähnlicher macht. Wir lesen ja im Vers 18, wir alle aber, und achte darauf, was hier steht, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen. Du kannst erst, also ich lese zu Ende, wie in einem Spiegel werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Verstehst du, wann du in das Bild Christi verwandelt werden kannst? Wenn du deine eigene Bedeckung aufgegeben hast. Diese Feigenblätter, die jeder Mensch sucht, ausgezogen hast und Christi Gerechtigkeit angezogen hast. Am letzten Abend vor seiner Kreuzigung reichte Jesus seinen Jüngern das Brot und dann den Kelch. Und Jesus sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Was Jesus damit sagen wollte, war, ich gehe hin, um mein Blut zu vergießen, um mit meiner Gerechtigkeit eure Ungerechtigkeit zu bedecken. Kurze Zeit später, als Jesus gefangen wurde, steht er vor dem Hohen Rat. Und was machen die Menschen? Sie bedecken sein Angesicht mit einem Tuch. Sie bedecken sein Angesicht mit einem Tuch und fangen ihn zu schlagen. Und rufen, Weissage uns, wer hat dich geschlagen? Dann wurde er gekreuzigt, ist gestorben. Und was machen die Menschen? Sie bedecken ihn mit einem Todestuch. Christus wurde für uns bedeckt. Sein Angesicht wurde für uns bedeckt. Damit unsere Decke von unseren Herzen aufgedeckt wird. Damit wir unsere Feigenblätter abwerfen und gehüllt in Christi Gerechtigkeit durch den Geist Gottes bewirkt werden. Als Christus auferstanden war, so erwähnen es alle Evangelisten und sie betonen es, dass dieses Todestuch lag immer noch im Grab, aber Jesus war nicht da. Diese Decke wurde, Jesus wurde enthüllt von diesem Todestuch. Es lag immer noch da. Und Paulus sagt, dass wir mit Christus gestorben sind. Wir sind mit ihm mitgekreuzigt, geistlich. Wir sind dem Gesetz gestorben. Und als er auferstanden ist, sind wir mit ihm auferweckt worden. Und dieses Bild, was noch im Grab, dieses Todestuch lag, zeigt, dass Christus seine Bedeckung, dieses Todestuch abgelegt hat und uns mit einem Lebenstuch bedeckt hat. Die Gerechtigkeit, seine Gerechtigkeit, nach der jeder Mensch strebt. Am Anfang haben wir gesagt, dass der Buchstabe tötet, aber der Geist lebendig macht. Und genau das ist in Christus passiert. Und Paulus sagt deswegen im Vers 12, da wir nun eine solche Hoffnung haben, so treten wir mit großer Freimütigkeit. Und dann Vers 17, der Herr aber ist der Geist. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Was heißt Freiheit? Heißt es, dass wir nicht mehr, ja, dass wir stehlen brauchen oder dass wir jetzt stehlen und Diebe sein können? Nein, das heißt es nicht. Frei zu sein in Christus bedeutet nicht, in dem Gesetz Gottes zu wandeln. Aber es bedeutet nicht, dass wir nicht mehr in dem Gesetz Gottes wandeln. Nein, wir leben nach den Geboten Gottes, aber werden von Geist verwandelt. Vers 18, in das Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich von dem Geist des Herrn, nicht mehr von uns. Verstehst du, ich versuche nicht mehr mit meiner eigenen Kraft nicht mehr zu stehlen oder nicht mehr zu hassen oder nicht mehr zu töten. Der Geist Gottes tut es in mir und verwandelt uns von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Ja, von einer Herrlichkeit in die Herrlichkeit Christi. Deswegen sagt Paulus, sie ist unvergänglich. Die ist unvergänglich. Christus wurde unter das Gesetz getan, um dem Gesetz zu sterben und wir in ihm. Und als Christus auferweckt wurde von dem Geist Gottes, wurden wir geistlich mit ihm zu einem Leben auferweckt. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit, Freiheit von der Schuld der Sünde. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit von der Verdammnis der Sünde. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit von der Macht der Sünde. Die Sünde ist ein entthronter König. Es ist keine Macht mehr über uns. Wenn wir das nicht verstanden haben, dann sind wir in unseren Gedanken immer noch verstockt und versuchen, das Gesetz immer noch zu erfüllen aus unserer eigenen Kraft. Aber Christus hat uns zu der wahren Freiheit geführt. Freiheit des neuen Bundes in Herrlichkeit. Und nun leben wir in Christus, haben den Geist Gottes in uns und sind frei, der Sünde nicht zu gehorchen. Und sind frei, Gott zu lieben. Und sind frei, die Gebote Gottes zu erfüllen. Ihm sei die Ehre dafür. Amen. Ich möchte schließen mit Gebet. Vater, wir danken dir für diesen herrlichen Bund, für diesen herrlichen neuen Bund, von dem Paulus sagt, dass er doch so überschwänglich herrlicher ist als der alte. Herr, du selbst bist dein eigener Vertragspartner in der Dreieinigkeit. Wir sind Teilhaber des Bundes, nicht weil wir selbst irgendeinen Teil erfüllen, sondern weil Christus alles erfüllt hat. Und in seiner Gerechtigkeit, in seiner Bedeckung stehen wir vor dir und treten mit Freimütigkeit, so wie Paulus es sagt, mit enthülltem Gesicht von unseren eigenen Feigenblättern, aber bedeckt mit der Gerechtigkeit Christi. Und der Geist Gottes ruft, aber Vater. Herr, wir danken dir für diese Gnade, wir danken dir für diese Liebe, die du uns erwiesen hast und dass Christus uns festhält. Festhält in seiner Gnade. In Jesu Namen danken wir dir. Amen.